Sie hören Kontrafunk aktuell. Vor knapp einer Woche wurde auf der Online-Plattform Monitor Versorgungsforschung ein Positionspapier von 8 führenden Gesundheitsexperten Deutschlands unter dem Titel Unterversorgung im deutschen Gesundheitswesen – das unterschätzte Problem veröffentlicht. Auf 17 Seiten wird eine Feststellung getroffen, die vertraut klingt. Kaum ein anderes Land gibt mehr Geld für sein Gesundheitssystem aus und erhält trotzdem ein ineffizientes und zunehmend ungerechtes Netz gesundheitlicher Versorgung. Wir wollen darüber mit einem der Autoren reden. Herzlich willkommen, Professor Dr. Matthias Schrappe.
Ja, herzlich willkommen.
Herr Schrappe, Ihre medizinische Vita liest sich genauso wie die Ihrer Mitautoren ziemlich beeindruckend. Sie waren zum Beispiel ehemaliger stellvertretender Direktor des Sachverständigenrates Gesundheit. Sie waren Direktor des Institutes Patientensicherheit und auch Mitgründer eines gleichnamigen Aktionsbündnisses. Die in Ihrem Papier geäußerte Befürchtung, dass Deutschland einer massiven Unterversorgung im Gesundheitswesen entgegensieht, steht für mich jedenfalls in totalem Gegensatz zu Äußerungen und Handlungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja wegen einer angeblichen oder tatsächlichen medizinischen Überversorgung eine Krankenhausreform durchgeboxt hat. Wie geht das zusammen?
Ja, Überversorgung ist das Thema, was im deutschen Gesundheitswesen seit 25 Jahren, seit dem damaligen Sachverständigenratsgutachten 2001, ganz im Vordergrund stand, und das hatte auch lange Zeit seine Berechtigung. Was Unterversorgung angeht, hat man immer, an marktbezogene Gesundheitssysteme wie zum Beispiel in den USA oder staatliche Gesundheitssysteme wie in Großbritannien gedacht. Und in Deutschland haben wir das auch immer noch, übrigens können wir gleich drauf kommen, halt mehr mit einem zu viel und auch mit Fehlversorgung, also Qualitäts- und Sicherheitsproblemen zu kämpfen. Das Unterversorgungsthema war im Schatten. Und jetzt hat sich da in der letzten Zeit, also A, in der Wahrnehmung der Bevölkerung, B, auch in bestimmten durchaus kritischen, in der Fachöffentlichkeit, das Blatt gewendet. Es gibt natürlich immer noch Personen, die an der Dominanz des Überversorgungsthemas festhalten. Aber wenn Sie die Umfragen zum Beispiel auch in der Bevölkerung nehmen, dann ist der mangelnde Zugriff auf Termine bei Fachärzten oder die Nichtverfügbarkeit von, ich glaube jetzt mittlerweile über 500 Arzneimitteln in Deutschland, ein ganz dominantes Thema geworden. Und unser Papier dient dem Appell, sich hier vermehrt drum zu kümmern.
Zu den Kernaussagen Ihres Papiers gehört die Feststellung, dass die Zahl der zugelassenen Ärzte in Deutschland sich deutlich erhöht hat und trotzdem eine Unterversorgung zu befürchten ist im Gesamtgesundheitssystem in Deutschland. Ist es tatsächlich ein flächendeckendes Problem oder kann man das eingrenzen, meinetwegen, dass das nur Hausärzte betrifft oder nur bestimmte Fachärzte? Ist das ein flächendeckendes Problem oder nur ein partielles?
Das ist richtig, dass die Zahl der Ärzte, also wir nennen das manchmal etwas despektierlich, der Köpfe, ja, zugenommen hat in der letzten Zeit. Aber da sind halt Sondereffekte zu berücksichtigen. Zum einen sind zum Beispiel die überlangen Bereitschaftsdienste abgeschafft worden. Ich habe ja nur 72 Stunden am Stück gearbeitet, über ein ganzes Wochenende hinweg. Das macht halt keiner mehr. Auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel hat sich die Anforderung an die Verbindung von Privatleben und beruflichem Leben natürlich heute bei jüngeren Ärzten auch geändert, sodass die sehr viel mehr, also über ein Drittel Teilzeitarbeit anstreben. Insofern, die Zahl der Ärzte hat sich deutlich vermehrt, aber die Zahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsstunden pro Woche oder pro Zeiteinheit, die hat sich vermindert. Dazu kommt, dass natürlich auch Ärzte einem demografischen Alterungsprozess unterliegen und dass viele, die Babyboomer, die es ja da auch dort gibt, in der nächsten Zeit in Ruhestand gehen. Insofern haben wir trotz der absoluten Zunahme der Personen eine unterschiedlich ausgeprägte Unterversorgung zu vergegenwärtigen, die natürlich auch nicht überall in Deutschland gleich ist. Im Speckgürtel der Großstädte gibt es mehr Ärzte, weil es auch mehr Privatpatienten gibt, als zum Beispiel in bestimmten ländlichen Regionen oder in sozial benachteiligten Regionen.
In Ihrem Papier wird auch darauf abgestellt, auf ein Problem, das schon lange diskutiert wird, nämlich den Hausärztemangel, vor allem in ländlichen Regionen, also außerhalb der Ballungsgebiete. Sie hatten es ja auch gerade noch mal angesprochen. Kann man den Ärzten vorwerfen, dass sie angesichts der Rahmenbedingungen im deutschen Gesundheitssystem sich eher kapitalistisch und nicht hippokratisch verhalten?
Nein, das kann man so nicht vorwerfen, schon gar nicht auf individueller Ebene. Und unser Papier ist vom Duktus ja auch analytisch und fachlich wissenschaftlich gehalten. Es geht also überhaupt nicht um die ja heute manchmal übliche moralische Verurteilung. Es geht darum, dass man sich erstmal dieses Problems vergegenwärtigt. Und das geht ja nicht nur um die Hausärzte, sondern die Fachärzte. Und einen ganz großen Schwerpunkt haben wir in dem Papier auf die pflegerische Versorgung gelegt, ja, auf die Arzneimittelversorgung, auf die Krankenhausversorgung, die Notfallambulanzen. Wir sagen zum Beispiel, dass das ein übergreifendes Problem ist durch alle Versorgungssektoren hinweg. So, und jetzt ist die Frage, wenn man das Problem erkannt hat, das haben wir ja auch in Aussicht gestellt, wir wollen ja weiterarbeiten und wir hoffen auch, dass andere damit tun, ja, wenn sie das Problem denn nun als solches akzeptieren, Klammer auf, würden, Klammer zu, dass man die Steuerungsmechanismen so umstellt, Anreize bildet und natürlich auch zum Beispiel im professionellen Bereich diskutiert, ob es nicht zum Sicherstellungsauftrag, was zum Beispiel die Kassenärztlichen Vereinigungen im ambulanten Bereich haben, gehört, sich verstärkt um die Versorgung in bis jetzt benachteiligten Regionen zu kümmern. Das gehört ja eigentlich zu ihrem kodifizierten Auftrag.
Also ist das deutsche Gesundheitswesen, so wie es derzeit konstituiert ist, überhaupt reformfähig in dem Sinne, wie es Ihr Papier fordert?
Ja, das ist eine Frage, wo ich versucht bin, sozusagen ironisch darauf zu antworten. Und zwar, weil es natürlich viele Fachleute, erfahrene Fachleute im deutschen Gesundheitswesen gibt, die mit einer gewissen Zynik sagen, dieses System ist dermaßen derangiert, dass man kaum noch einen Ansatzpunkt für eine Reform findet. Wir sind dezidiert der Meinung, dass dem nicht so ist, aber dass man die Ärmel hochkrempeln muss. Wir sind dezidiert der Meinung, dass als allererster Schritt überhaupt erstmal eine Problemanalyse notwendig ist. Und den Punkt, den wir hier mit diesem Gutachten machen wollten, ist, dass wir weiterhin Bereiche haben mit Überversorgung, zum Beispiel die ganzen IGEL-Leistungen, die ganzen Leistungen, die von gesetzlich Versicherten verlangt werden, dass sie erstmal einer aus der eigenen Tasche zu zahlenden Zusatzleistung zustimmen müssen, bevor sie sozusagen einen Termin zur Diagnostik und Behandlung bekommen. Ja, dass solche Überversorgungsfragen weiter bestehen, aber dass man sich vor allen Dingen jetzt mit diesem relativ neuen Bereich der Unterversorgung beschäftigt. Das ist die Problemanalyse. Und wenn man das hat, so wollen wir ja weiterarbeiten, dann muss man sich überlegen, wo die Lösungen liegen. Und da gibt es ja viele Dinge. Zum Beispiel im ambulanten Bereich gibt es eine Konkurrenz zwischen den Hausärzten und den Spezialfachärzten. Da arbeitet nicht jeder optimal miteinander zusammen. Dann gibt es die Konkurrenz natürlich vor allen Dingen zwischen dem ambulanten Bereich, dem stationären Bereich und dem Pflegebereich mit eigenen Budgets.
Die Tageszeitung Die Welt hat in einem Artikel über Ihr Papier suggeriert, mehr oder weniger, es Ihnen nicht direkt vorgeworfen, also Ihnen persönlich sowieso nicht, dass Sie ja darauf hinsteuern, eine Einheitsbürgerversicherung anzustreben, also die Abschaffung der privaten Krankenkassen. Lässt sich dieser Vorwurf tatsächlich in Ihrem Papier ablesen?
Das lässt sich daraus nicht ablesen unter perspektivischen Lösungsansätzen nennen wir es, aber ohne, dass wir uns darauf festlegen. Wenn Sie mich persönlich fragen, dann bin ich allerdings wirklich der Meinung, und wir deuten das auch an in dem Papier, dass das duale Finanzierungssystem oder Versicherungssystem dysfunktional ist in Deutschland. Es gibt es ja auch sonst nirgendwo auf der Welt. Und man sieht es an den schieren Zahlen, ja, die seit 15 Jahren im Privatversicherungsbereich zum Beispiel kein Wachstum der Versicherten mehr möglich ist. Es scheint sich also um ein begrenztes Geschäftsmodell zu handeln. Und weil auch von der unterschiedlichen Finanzierung der gesetzlich und privatversicherten Fehlanreize ausgehen, die zu gegenseitigen Vorwürfen und gegenseitigen Verrechnungen führen. Die Gesetzlichen sagen mit Recht, dass sie die privaten Krankenversicherungen nicht an dem Transformationsfonds vom Krankenhausreform jetzt beteiligen. Völlig richtig. Die Privaten sagen, aber wir finanzieren doch mit unseren privaten Abrechnungsgeldern eure Infrastruktur mit, damit die Gesetzlichen versichert werden können. Das sind alles Diskussionen, Gut, man kann sie führen, aber die nützen der Fortentwicklung unserer Gesundheitsversorgung überhaupt nicht mehr. Deswegen ist davon auszugehen, aber wir werden auch wahrscheinlich dazu noch genauer Stellung nehmen, dass à la longue da auch in Deutschland eine Zusammenführung stattfinden wird. Das ist kein revolutionärer Akt, sondern es ist ein Akt der ökonomischen Vernunft.
Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ob es in Ihrem Papier war oder woanders gelesen, dass rund 0,1% der Rezepte knapp 13% der Kosten für Pharmaka, für Medikamente verursachen. Das sind vor allem teure Krebspräparate. Ich habe da immer Bauchschmerzen, das sozusagen als einen Punkt anzuführen, der sich irgendwie ändern muss. Kann man das ändern, diese Kostenstruktur ändern, ohne Krebspatienten mehr oder weniger zu sagen, uns tut zwar dein Schicksal leid, aber das sind einfach zu große Kosten?
Ja, wir haben in dem Papier zu der Thematik kurz Stellung genommen. Die Zahlen stimmen größenordnungsmäßig, die Sie zitieren. Es gibt nicht den Arzneimittelmarkt, sondern den muss man zunächst unterteilen in den Generikamarkt. Das sind, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, die alten Medikamente, häufig niedrigpreisig, ja, und natürlich den innovationsnahen Markt, wo neue Therapieprinzipien ausprobiert werden, beziehungsweise dann auch in die Routineversorgung übernommen werden. Und hier gibt es große Kostenunterschiede, worauf Sie ansprechen, nicht? Und eine der Möglichkeiten zum Beispiel, sich dieses Problems anzunähern, wäre, ja, wir haben bei den Generika jetzt diese, ich glaube, das Bundesinstitut für Arzneimittel sagt, 506 Medikamente, die nur schwer oder gar nicht mehr erhältlich sind, dass man den Firmen, die hochpreisige Medikamente bei uns finanziert bekommen wollen, dass man denen sagt, also bitte könnt ihr machen, ist ja gut, dass ihr Innovation betreibt, aber stellt sicher und stellt auch selbst als Firma sicher, dass ihr auf dem Generikamarkt diese Medikamente auch anbietet, bei denen die Profitmarge geringer ist. Das wäre zum Beispiel ein gesellschaftlich fairer Weg, um mit dieser Thematik umzugehen.
Deutschland sieht einer akuten Unterversorgung in seinem Gesundheitswesen entgegen, wenn nicht sofort gegengesteuert wird. So das Fazit einer Autorengruppe Gesundheit, zu der auch Professor Dr. Matthias Schrappe gehört. Er war mal stellvertretender Direktor des Sachverständigenrates Gesundheit und auch Direktor des Institutes Patientensicherheit. Und dieses Papier Unterversorgung im deutschen Gesundheitswesen, das unterschätzte Problem, können Sie auf der Internetseite monitor-versorgungsforschung.de aufrufen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schrappe.
Ich danke Ihnen auch.